Willkommen zum Podcast Melting Pot – Migration im Dialog. In diesem Podcast sprechen wir mit NachwuchswissenschaftlerInnen aus verschiedensten Fachgebieten, die zum Thema Migration forschen. Ein Einblick also in die Migrationsforschung über die Grenzen wissenschaftlicher Disziplinen hinweg. Organisiert wird der Podcast vom Nachwuchsnetzwerk des Interdisziplinären Zentrums für Integrations- und Migrationsforschung an der Universität Duisburg-Essen.
Wir schreiben den 15. September 2023, ein ganz besonderer Tag, vor allem in den USA, denn dort ist heute Tag des Käsetoasts und der National Double Cheeseburger Day. Aber auch über die Landesgrenzen der USA hinaus gibt es etwas zu feiern, denn der 15. September ist der internationale Tag der Demokratie. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Melting Pot, Migration im Dialog. Heute anlässlich, nein, nicht des Käsetoasts und auch nicht des Double Cheeseburgers, sondern zum Anlass des Tags der Demokratie. Und für viele in Deutschland ist das Leben in einer Demokratie und die damit verbundenen Rechte und Freiheiten etwas ganz Selbstverständliches geworden. Aber Fragen, was sie eigentlich ausmacht, sind auch heute noch aktuell. Und um diesen besonderen Tag entsprechend zu würdigen, blicken wir heute vor allem auf Parlamente als besondere Orte der Demokratie. Denn in repräsentativen Demokratien sind sie die zentrale Arena, in der politische Fragen und Alternativen debattiert werden und allgemein verbindliche politische Entscheidungen getroffen werden. In diesem Rahmen stellen wir euch heute das Germapal-Korpus vor, mit dem man die Argumente, die Interpretationen und die Streitfragen, die die politische Entscheidungsfindung bestimmen, untersuchen kann. Oder um es mit etwas mehr Pathos auszudrücken, in der heutigen Folge beschäftigen wir uns mit der Sprache der Demokratie. Und was Germapal genau ist und wie man damit arbeiten kann und was das Ganze mit Migrationsforschung zu tun hat, das erläutern wir heute mit unserem Gast Christoph Leonhardt. Christoph ist Politikwissenschaftler an der Universität Duisburg-Essen und war maßgeblich an der Aufbereitung der Daten beteiligt, die wir heute vorstellen werden. Hallo und herzlich willkommen, Christoph.
Hallo.
Mein Name ist Laura und mit mir heute am Mikrofon sind außerdem Dennis und Merve. Hi, ihr beiden.
Hi.
Hallo miteinander.
Und wir vier sehen uns gerade über Zoom. Normalerweise sitzen wir aber auch recht häufig zusammen in einem Büro, denn Christoph ist unser lieber Kollege und das Germapal-Korpus ist ein Projekt von Andreas Blätte, an dessen Professur wir alle arbeiten oder gearbeitet haben. Dazu aber gleich noch mehr. Zunächst wollen wir euch aber Christoph noch ein bisschen besser vorstellen und dafür geht es an die Entweder-Oder-Fragen.
Ja, vielen Dank, da übernehme ich. Und du hast ja schon darauf hingewiesen, heute ist nicht nur Tag der Demokratie, sondern der Tag konkurriert nochmal mit dem Tag des Käsetoastes und dem Tag des Cheeseburgers. Also es liegt auf der Hand, welche Entweder-Oder-Frage ich damit stelle, Christoph. Käsetoast oder Cheeseburger? Also Double Cheeseburger.
Double Cheeseburger ist eine interessante Spezifikation. Ich glaube, ich esse häufiger Käsetoast. Ich glaube, das spielt in meinem Leben eine größere Rolle. Deswegen Käsetoast.
Okay.
Großartige Entscheidung. Dann zu unserer weiteren obligatorischen Entweder-Oder-Frage. Würdest du dich eher in den quantitativen oder den qualitativen Methoden verorten?
Das würde ich, glaube ich, nicht als Entweder-Oder-Frage verstehen, sondern als sich ergänzende Perspektiven. Und ich glaube, ich habe beides gleichermaßen gemacht. Und ja, vielleicht hören wir, also sprechen wir gleich nochmal darüber, was das mit Textdaten vielleicht, wie das mit Textdaten vielleicht gehen kann.
Okay, gut, das ist ein fairer Punkt. Aber genau, du hast Textdaten bereits angesprochen. Laura hat bereits auch den Germapal-Korpus erwähnt. Da würde ich vielleicht mal direkt frontal drauf zugehen. Was würdest du denn sagen oder wie würdest du den Germapal-Korpus in vielleicht einfachen Begriffen vorstellen?
Ich glaube, am einfachsten ausgedrückt ist Germapal eine aufbereitete Sammlung oder ein Korpus der Debatten des Deutschen Bundestages, mit dem man computergestützte Analysen des parlamentarischen Diskurses im Bundestag durchführen kann.
Diese Analysen sind nach meinem Verständnis auch sehr stark eben mit dem Pollmann-Projekt verbunden. Welche Analysen kannst du denn beispielhaft angeben? Was kann man damit denn so tun?
Genau, also Germapal ist erstmal, würde ich vielleicht noch erstmal sagen, ein ziemlich großes Korpus, mit dem man ziemlich weite Zeit rein analysieren kann. Und die Methoden, die einem so vor Augen stehen könnten, sind vor allem aus so einer korpuslinguistischen oder korpusanalytischen Perspektive, könnte man sich zum Beispiel anschauen, wie verschiedene Worte im Zeitkontext verschieden häufig auftauchen. Eine ganz klassische Fragestellung. Man kann sich qualitativ anschauen, in welchem Kontext Worte auftauchen oder eben auch avanciertere Machine Learning Methoden anwenden. Da ist Gemma halt relativ offen für verschiedene Analyseszenarien.
Genau. Du hast bereits angesprochen, dass es groß ist. Wie groß ist es denn? Was umfasst es denn alles?
Ja, Größe ist da relativ natürlich. In der letzten Version, die wir im Mai diesen Jahres veröffentlicht haben, umfasst das Korpus die ersten 19 Wahlperioden des Deutschen Bundestages, also die Jahre 1949 bis 2021. Groß ist es deshalb vor allem, also in der Hinsicht vor allem, weil wir es hier mit strukturierten Daten zu tun haben. Also nicht nur fortlaufende Debattentexte, sondern Daten, mit denen man auf die einzelnen SprecherInnen hineinzoomen kann, die dann auch noch mit Metadaten ausgezeichnet sind. Also wir können da über einen langen Zeitraum über relativ viele einzelne Wörter, also reden wir dann jetzt gerade über 270 Millionen einzelne, und wir sagen dann Tokens dazu, also das sind quasi abgegrenzte Wörter, Analysen durchführen.
Genau. Ja, um diese Daten dann zu analysieren, besteht ja das PollMine-R-Package. Das Ganze steht ja auch im PollMine-Projekt-Zusammenhang. Und da haben wir, glaube ich, ein paar einführende Wörter zu diesem großen, umfassenden Projekt von dem Gründer dieses Projektes, Professor Andreas Blätte.
Das PollMine-Project ist mittlerweile über 10 Jahre alt. Es hat angefangen mit der Idee, dass wir gute Daten und guten Code brauchen, um die Möglichkeiten unserer datenreichen Welt der Digitalisierung ausnutzen zu können. Angefangen hat es mit einer Aufbereitung der Plenardebatten des Deutschen Bundestages. Die hatte ich dann irgendwann in der ersten Variante und dann merkte ich, ich kann gar nicht recht mit diesen ziemlich groß gewordenen Daten arbeiten. Dann habe ich angefangen, das PollMine-R-Paket zu schreiben. Das ist alles in R implementiert. Eine Leitidee ist es, dass es so etwas wie ein People's Corpus Miner ist. Also, dass es recht leicht zugänglich für jedermann ohne irgendwelche Hürden lizenzrechtlicher Art eine sehr mächtige Analyseumgebung zur Verfügung stellt. Und das haben wir, denke ich, weitgehend erreicht. Wir haben mit PollMine-R ein R-Paket, das auf allen Systemen installiert werden kann. Und wir haben mit dem Germapal-Corpus ein umfassendes Korpus der Debatten im Deutschen Bundestag, also eine Kombination, wo man alles ausprobieren kann. Aber wichtig ist auch, diese ganze Analyseumgebung und auch die Daten, das ist nicht gebunden an nur die Bundestagsdebatten. Man kann damit alles analysieren. Wir haben auch viel unternommen, um Daten spezifisch für die Migrations- und Integrationsforschung aufzubereiten. Wir haben Korpora von FAZ, Süddeutscher Zeitung, Tageszeitung, ein Regionalzeitungskorpus. Wir haben mittlerweile mit dieser Analyseumgebung auch gearbeitet, mit Facebook-Einträgen. Also da geht relativ viel. Nur anders als bei den Plenardebatten ist man da, trifft man auf lizenzrechtliche Hürden. Aber trotzdem, das Grundprinzip ist eine Analyseumgebung für linguistisch und strukturell reich annotierte Daten, die für jedermann zur Verfügung steht.
Wie bereits angesprochen, ist das große Motiv ja eben, dass es frei, lizenzfreie Daten sind, die zugänglich sind. Und dieser Zugang erstreckt sich ja auch über den weiteren Germapal-Korpus hinaus, der ja wirklich sehr umfassend und sehr groß ist, wie wir bereits angesprochen haben. Aber welche anderen Korpora hat das Projekt denn noch so zu bieten?
Wie Andreas gerade schon mal schon erwähnt hat, wurde Germapal sozusagen unter dem Dach des PollMine-Projekts aufbereitet. Und da ist Germapal nur eine Ressource und ein Zugang, wie wir textdatenorientiert arbeiten wollen. Und seitdem ich dabei bin, zumindest, haben wir darüber hinaus auch thematisch zugeschnittenere Korpora entwickelt und auch Korpora, die jenseits von parlamentarischen Debatten verortet sind. Im MIGTEX-Projekt zum Beispiel, das ein Auftaktprojekt im Dezim-Kontext war, haben wir mit MIGPAL und MIGPRESS 2 Korpora entwickelt, die migrations- und integrationswissenschaftlich relevante Inhalte beinhaltet haben. Und bei MIGPAL sind das die migrations- und integrationspolitisch relevanten Reden in den deutschen Bundesländern. Und bei MIGPRESS haben wir einen Korpus der migrations- und integrationswissenschaftlich relevanten Zeitungsberichterstattung in FAZ und Süddeutscher Zeitung entwickelt. Und Andreas hat schon hat in dem O-Ton schon gesagt, dass darüber hinaus jetzt weitere Entwicklungen stattgefunden haben, also mit der Taz oder auch mit einem Korpus der verschiedener Regionalzeitungen mit migrations- und integrationspolitisch relevanten Nachrichten, Inhalten.
Super spannend. Vielleicht ein bisschen, um zumindest einen Laienblick unter die Haube zu bekommen, wie das Ganze nämlich stattfindet. Du hast zum Beispiel von den migrationsbezogenen Diskursen in Landesparlamenten gesprochen. Wie wird denn aus so einem Text, der basierend eben auf oder dem produzierten Text, der in den Parlamenten entsteht, wie wird dadurch denn nicht nur die Rede, sondern auch tatsächlich diese Einheit, die man hat? Und du hast eben auch bereits angesprochen, dass da eben sehr aufwendige zusätzliche Daten, eben Annotationen durchgeführt werden. Kannst du vielleicht, sagen wir mal vereinfacht, so ein bisschen durch die Schritte durchgehen, dass man ein bisschen das Gefühl bekommt, was passiert denn da tatsächlich?
Genau, ich versuche das jetzt zugänglich zu halten. Leute, die manchmal mit mir darüber reden, wissen, dass mir das manchmal nicht so leicht fällt. Aber du hast gerade schon gesagt, unsere Aufbereitung beinhaltet nicht nur den Text der Reden an sich, also nicht nur den Text der Debatten an sich, den man ja so auch von der Website des Bundestages irgendwie runterladen könnte, zum Beispiel in Form von einem PDF, sondern auch Metadaten wie die Partei- und Fraktionszugehörigkeit der oder des Sprechenden. Und diese Datenstruktur erlaubt es dann eben reinzuzoomen auf einzelne Sprechende und Redebeiträge zu unterscheiden. Genau, das klingt vielleicht so ein bisschen trivial, aber in den allermeisten Wahlperioden sind diese Daten für Computer im Grunde zunächst unstrukturiert. Und was wir dann machen, ist quasi im Text, im fortlaufenden Fließtext nach Indikatoren von Stellen zu suchen, in denen Redebeiträge dann tatsächlich anfangen und von wem sie dann gesprochen wurden, sozusagen, ja. Und also technisch nennt man das dann reguläre Ausdrücke, also diese Muster im Fließtext zu erkennen und zu sagen, okay, hier beginnt eine neue Rede, beziehungsweise hier endet die davorhergehende Rede. Ist ein großer Teil dessen, wie wir diese Parlamentsdebatten aufbereiten. Das ist dann sehr abhängig von den konkreten Genres beziehungsweise den spezifischen Daten bei Zeitungsdaten, die eben in einem anderen Format zu uns kommen, müssen wir das dann meistens nicht mehr machen, also müssen wir das nicht mehr machen, weil da die Artikel schon voneinander abgegrenzt sind, zum Beispiel. Bei MIGPRESS, was ich gerade eben schon erwähnt habe, wenn ich vorweggreife, ne, ist die Herausforderung vor allem gewesen, zu bestimmen, wann ein Zeitungsartikel migrations- und integrationspolitisch oder wissenschaftlich relevant ist. Also das war dann da ein großer Teil der Aufbereitung, herauszufinden, wie wir Artikel, die nicht relevant sind, von relevanten Artikeln unterscheiden.
Also vielleicht nochmal an der Stelle, was mich da auf jeden Fall, warum ist es überhaupt wichtig? Warum können wir nicht einfach den ganzen Datenbestand nehmen und brauchen eigentlich auch eine Zuspitzung zu migrations- und integrationspolitisch relevanten Themen? Also die Antwort musst du nicht alleine geben, Christoph, aber da vielleicht nochmal die Frage, warum brauchen wir eigentlich nochmal eine thematische Zuspitzung zu bestimmten Themen? Warum ist es nicht hilfreich, den ganzen, nehmen wir jetzt MIGPAL, warum ist es nicht hilfreich, die ganzen Debatten der Deutschen Landtage zu nehmen, sondern warum ist die Filterung notwendig?
Ich meine, inwiefern eine thematische Filterung notwendig ist, ist natürlich sehr abhängig von der inhaltlichen Fragestellung, die man mit den Textdaten beantworten möchte. Also die Verwendung von Worten im Diskurs ist sehr abhängig von dem Kontext, in dem sie geäußert werden. Und das ist denkbar, dass Streitfragen in verschiedenen Bereichen unterschiedlich verhandelt werden, zum Beispiel, dass Worte unterschiedlich verwendet werden, dass das unterschiedliche Sprechende quasi Teil des Diskurses sind. Und deshalb ist es zumindest nützlich, eine Vorstellung davon zu haben, worüber dann gesprochen wird. Ja. Und das hat uns genau dazu bewogen, also das war die Motivation hinter diesen thematisch zugeschnittenen Korpora, dass man da immer schon mit dieser Vorfilterung, also mit quasi einer theoretisch fundierten Festlegung, worüber da wahrscheinlich gesprochen wird, hineingeht und da dann zielgerichtetere Analysen treffen kann, als wenn man immer vorher ad hoc diese Zuordnung das machen muss.
Ja, nee, das klingt auf jeden Fall plausibel. Ich denke auch zum Beispiel, dass so ein Wort wie Grenze zum Beispiel in und außerhalb eines migrationsbezogenen Diskurs eben auch was anderes meinen kann, wenn wirklich nur den rohen Text hat. Aber vielleicht auch eine genauere Frage, die auch an eine Speide gerichtet ist, Merve und Christoph. Wie setzt man das denn dann auch tatsächlich um? Also ich denke, inhaltlich als Person versteht, kann das aus Kontextclues ziehen, wann eben ein Migrationsbezug besteht. Aber wie vermittelt man das einem Computer? Wie schafft ein Computer sowas auch zu erkennen? Wie geht man an so eine Frage ran?
Darf ich da vielleicht ganz kurz anfangen, indem ich mal betone, ich habe gerade über ein relativ vages Wir gesprochen. Wir im MIGTEX-Zusammenhang, also in den Corpora, die ich gerade zuletzt besprochen, also vorgestellt habe, das meint Andreas Bette und Merve, die hier mit mir sitzt. Deswegen geht die Frage auch an Merve, die da sehr aktiv involviert war, was diese Verfahren angeht.
Ja, dann fange ich mal an. Also wir standen ja vor der Herausforderung, wie Christoph schon gesagt hat, was ist eigentlich migrations- und integrationspolitisch relevant? Das heißt, wir haben erstmal angefangen zu sagen, was eigentlich unsere Arbeitsdefinition von Migrations- und Integrationspolitik. Und die Arbeitsdefinition zu Migration schließt halt quasi an sehr viel Forschung an, die sagt, es ist ein grenzüberschreitendes Phänomen. Das heißt, Binnenmigration an sich interessiert uns jetzt weniger. Das heißt, die Arbeitsdefinition zu Migration orientiert sich daran, dass es tatsächlich nationenübergreifend sein muss. Und bei der Arbeitsdefinition um Integration ist auch eine sehr etablierte Definition, die von einem wechselseitigen Prozess ausgeht. Das heißt, sie adressiert sowohl migrantisierte andere als aber auch die Aufnahmegesellschaft und Mehrheitsgesellschaft. So, mit dieser Arbeitsdefinition haben wir erstmal angefangen zu sagen, okay, um welche Phänomene sprechen wir eigentlich? Aber damit hat man ja noch nicht dem Computer gesagt, was zu tun ist. Das heißt, in einem nächsten Schritt haben wir uns sehr lange darüber eigentlich ausgetauscht, was es eigentlich bedeutet, wenn wir über integrationspolitische Maßnahmen sprechen, was es halt bedeutet. Und eines unserer zentralen Annahmen, worauf das halt aufbaut, ist, dass die Integrationspolitik nicht umherkommt, Zielgruppen zu definieren. Sie muss explizit sagen, an wen ihre Maßnahmen gerichtet ist. Und damit haben wir dann quasi mit der Target Group-Theorie gearbeitet, mit der Theorie von Zielgruppenkonstruktion und haben dann gesagt, okay, wir brauchen explizit die Nennung von migrantisierten Gruppen. Und da sind wir dann quasi auch mit einer sehr langen Literatur und intensiven Recherche darauf zugegangen und haben uns angeschaut, welche Gruppen werden eigentlich thematisiert. Weil im historischen Zeitverlauf ändert sich das natürlich. Also früher war häufiger die Rede von AusländerInnen und heute spricht man halt wesentlich weniger davon, außer man meint explizit beispielsweise Drittstaatangehörige oder so. Aber solche Änderungen im Sprachverlauf haben wir auch versucht, mit diversen Literaturangaben und Analysen und auch mit dem Blick in die Daten zu berücksichtigen. Und damit haben wir dann angefangen mit einer 59-Wortenliste, die uns erstmal Zielgruppen gegeben hat. Und Christoph, möchtest du dann hier übernehmen oder soll ich noch weiter erzählen, wie wir dann gefüttert haben?
Genau, wie Merve gerade erzählt hat, haben wir theoriegeleitet diese Kernsuchterminliste abgeleitet und diese dann datengetrieben erweitert. Und da will ich jetzt gar nicht unbedingt ins Detail gehen. Im Grunde geht es dann darum, zum einen Synonyme zu finden und zum anderen Worte, die ähnliche Kontexte beschreiben, zu identifizieren. Und da kann man, glaube ich, auf die Dokumentation des MIGPress-Korpus verweisen, die online zu finden ist.
Na, ich glaube, vielleicht hätte ich da auch bei dem Beginn nochmal klären müssen, bevor wir jetzt einfach sagen, wie wir damit gearbeitet haben, lag natürlich auch an den Zugängen, die wir hatten. Das heißt, als wir uns halt dem Ziel gesetzt haben, migrations- und integrationsrelevante Artikel in Zeitungen zu identifizieren, das war unser Hauptziel, hatten wir auch unterschiedliche Voraussetzungen. Sprich, für die Süddeutsche, die Christoph schon erwähnt hat, konnten wir auf den ganzen Korpus zugreifen und dürfen halt nur einen bestimmten Teil verwenden für unsere Art von Arbeit. Und bei der FAZ war es halt so, dass wir von vornherein schon Suchterme einreichen mussten und die uns die Artikel geschickt haben. Und innerhalb des Projekts war es halt so, dass wir dann 100.000 Artikel zur Verfügung gestellt bekommen, die wir dann halt lizenzrechtlich geklärt weiterverarbeiten durften. Und das hat natürlich dann halt auch dazu geführt, dass wir nicht andere Machine Learning Verfahren beispielsweise verwenden konnten, damit wir vergleichbare Suchkriterien haben für SZ und FAZ. Vielleicht wäre das quasi als Vorklapp nochmal wichtig, warum wir uns eigentlich auch sehr theoriegeleitet, natürlich bleibt es theoriegeleitet, aber auch sehr stark konzeptionell vorab mit den Sachen arbeiten mussten, ohne dass wir richtig auf die Daten zurückgreifen konnten. Mhm.
Ja, und Christoph hat es eben schon angeteasert. Also wir werden natürlich dann auch die Dokumentation und weiterführende Literatur, wo das alles dann nochmal weit und breit aufgeführt ist, auch alles in die Shownotes packen, für alle, die es weiterhin noch interessiert. Ich wollte jetzt nochmal auf einen Punkt von vorhin nochmal zurückgreifen. Christoph, du hast erzählt, dass die Corpora eben auch strukturelle Metadaten haben oder damit bestückt sind. Also da hast du jetzt auch Beispiele genannt, also Parteizugehörigkeit, wir haben Legislaturperioden, Fraktionszugehörigkeiten. Wir haben aber auch im O-Ton von Andreas Blätte gehört, dass die Corpora auch linguistische Informationen haben. Also das sind dann sowas wie Wortart oder Grundform. Was kann ich mir darunter jetzt genau vorstellen, wenn ich keine Ahnung habe?
Genau. Die Metadaten, die du gerade auch nochmal beschrieben hast, strukturieren das Korpus. Also da reden wir über strukturelle Attribute, die ich dafür nutzen kann, um spezifische Subkorpora, also Teile des Korpus, hinauszunehmen und besonders zu analysieren. Und darüber hinaus haben viele unserer Korpora, also alle unsere Korpora, haben eine linguistische Annotation, was so etwas ist wie die Wortarterkennung. Also ist ein Wort ein Nomen, also ein Substantiv, also ein Nomen oder ein Artikel oder ein.
Mhm. Ja. Und das heißt, das ermöglicht mir dann auch beispielsweise irgendwie bestimmte Sprachmuster zu erkennen. Also wenn ich mir jetzt angucken möchte, du hast jetzt auch gerade von Substantiven gesprochen, in welche Adjektive beispielsweise häufiger mit einem bestimmten Substantiv in Verbindung gebracht werden. Also beispielsweise sind das jetzt die, weiß ich nicht, die wirtschaftsfördernden AusländerInnen oder sind es die kriminellen AusländerInnen? Also das ermöglichen dann so linguistische Informationen, nehme ich an.
Genau. Mit Polmine-A, der Analyseumgebung, die im Polmine-Projekt entwickelt wird, sind solche Abfragen relativ niedrigschwellig möglich. Da kann ich dann ganz verschiedene Formulierungen finden, die genau solche Analysen ermöglichen, wie du sie beschrieben hast. Genau, also welche Adjektive kommen vor einem spezifischen Wort, für das ich mich interessiere, vor einer Zielgruppe im Kontext. Darüber hinaus haben wir solche Annotationen, wie ob ein Wort vielleicht ein Personenname ist oder der Name einer Organisation. Mhm. Solche Abfragen wären dann auch möglich.
Ja, und auch, was die Arbeit sicherlich auch stark erleichtert, wenn ich mir jetzt beispielsweise angucken möchte, alles, was so in Bezug auf AusländerInnenpolitik beispielsweise fällt, dann muss ich nicht verschiedene Wörter, die in grammatikalischen Ersatzstruktur eben unterschiedlich dann eben gebraucht werden, muss ich nicht Ausländer, Ausländische, Ausländisch, Ausländischen alles verwenden. Also das kennen wir, glaube ich, alle, auch unsere ZuhörerInnen von so einer erweiterten Suche von digitalen Katalogen oder von Online-Suchmaschinen. Also dann kann ich das wirklich auf die Grundform dann irgendwie, also ich sage das jetzt auf die banalste Art und Weise, weil es die einfachste Art ist, wie ich das ausdrücken kann. Also dann kann ich einfach Auslände Punkt Sternchen und dann weiß das Programm nicht, dass ich da sämtliche Formen, die danach folgen könnten, mir ausspucken soll.
Genau, also da sprechen wir über reguläre Ausdrücke, also dass man quasi spezifische Teile eines Wortes mit Platzhaltern ersetzt. Also, da kann man sehr, sehr kreativ werden, das auch sehr weit treiben. Dein Beispiel ist da ein gutes. Alternativ haben wir auch eine Annotation, das ist online dokumentiert, deswegen habe ich jetzt nicht einzeln runter erzählt, aber auch eine Annotation, die den Wortstamm an sich angibt. Also da muss man sich das nicht mal selber ausdenken. Nicht? Aber
sehr gut. Das ist ein richtiger Service. Das übergreifende Thema dieses Podcasts, und ist jetzt ja auch schon so ein bisschen auch mit den Beispielen so durchgedrungen, also es ist ja Migrationsforschung, mit dem wir uns hier eigentlich beschäftigen. Jetzt haben wir von Corpora gehört, die dezidiert Texte mit migrations- und integrationspolitischen Bezug umfassen. Aber wenn wir das jetzt nochmal mit Blick auch auf die Demokratie zurückspiegeln, vielleicht auch gerade an Dennis und an Merve, woraus ergibt sich denn dann der Bezug zur Demokratie und zur Migrationsforschung?
Also ich fange da einfach mal an und da würde ich tatsächlich, also in meiner Promotion habe ich mich auch damit beschäftigt, was demokratische Einstellungen in Zeiten der Migration bedeuten. Und eines der zentralen Sachen ist für mich tatsächlich, was ich da rausgekriegt habe, zu sagen, Migration ist eigentlich ein Chiffre für viele Sachen, die wir mit Demokratie halt haben. Das heißt, die Aushandlungen und Anerkennungskämpfe, die wir in Migrationsfragen haben, sind genuin auch Demokratieforschung in diesem Fall. Also das heißt, ich als Politikwissenschaftlerin, die Fragen, die ich beantworte, haben halt dahingehend auch immer einen Demokratiebezug, weil es explizit zeigt, dass beispielsweise in meiner Diss habe ich mit Einstellungen gearbeitet und jetzt nicht mit Textdaten, aber ich konnte explizit aufzeigen, dass eine breite Anerkennung einer multikulturellen Gesellschaft auch mit einem hohen Niveau an liberaler Demokratie zusammenhängt. Und damit ist für mich halt eigentlich auch selbstredend, wie Demokratie und Migrationsforschung zusammenhängt, je nach Fragestellung und je nachdem, inwiefern man sagt, okay, es geht um die gleichen Teilhaberechte von migrantisierten anderen, ist es auch immer Demokratieforschung.
Ich denke, wenn Demokratie auch unter einem Gesichtspunkt von politischer Teilhabe sieht und dann eben auch betrachtet, dass sich eben diese Gesellschaft diversifiziert und das politische System da vielleicht ein bisschen nachhängt, macht das da auf jeden Fall natürlich zu berücksichtigen, inwiefern da so ein bisschen Disconnect entstehen kann und den wirklich ein bisschen greifen und schauen, okay, wie kann man den denn da überwinden? Was ich zum Beispiel auch mal gemacht habe, ein bisschen zu schauen, wie werden denn Leute, die hinzugezogen sind, als ausländisch wahrgenommen werden, wie werden die denn zum Beispiel von politischen Akteuren konstruiert und gibt es da Abgrenzungsreaktionen oder in welchen Kontexten werden sie mit reingenommen oder in welchen Kontexten werden sie mit rausgenommen und vielleicht ein bisschen darüber auch verstehen, unter welchen Bedingungen dann eben politische Teilhabe ein bisschen schwierig wird, wenn man irgendwie signalisiert bekommt in bestimmten Kontexten, dass man irgendwie nicht damit dazugehören würde. Mhm.
Und Christoph hat ja vorhin auch schon mal diesen großen Zeitraum angesprochen, den Germapal eben umfasst, aber um sich das jetzt vielleicht auch nochmal wirklich auf der Zunge zergehen zu lassen, ich habe mir das mal angeguckt, das sind 273 Millionen Worte, die der Korpus umfasst. Das sind 4.341 Protokolle, wenn man der letzten Pressemitteilung vom Mai, als ihr das released habt, Glauben schenken darf. Also es ist schon eine ganze, ganze Menge. Und das ist jetzt nur Germapal, also der Plenarprotokolle des Deutschen Bundestags umfasst. Dann haben wir aber auch noch über MIGPAL mit den Reden zu migrations- und integrationspolitischem Bezug aus den Landtagen gesprochen. Und dann MIGPRESS, das die Zeitungsdaten umfasst. Also es ist wirklich unfassbar viel Text. Und das sind jetzt alles drei unterschiedliche Korpora, die eben gemeinsam haben, dass sie eben aus unfassbar viel Text bestehen. Wenn ich damit arbeiten möchte, worauf müsste ich besonders achten? Also auch nochmal Merve, Dennis, aber auch gerne Christoph, was würdet ihr mir raten, bevor ich anfange?
Oh gut, ich weiß nicht, ob das was ist, wo Christoph viel mehr dazu natürlich sagen kann, weil er tiefer in diesen Daten drinsteckt als ich. Aber ich denke, wenn man zum Beispiel sowas wie Salienz betrachtet, wie häufig bestimmte Themen in einer bestimmten Plattform angesprochen werden, da muss man sich einfach vielleicht klar sein, dass diese Entstehungskontexte vielleicht anders sind. Also ich denke, bis es ein Thema wirklich auf diesen aufs parlamentarische Parkett schafft, sind da viel mehr vorgelagerte institutionelle Stufen, die da davor stehen und vielleicht filtern. Dementsprechend kann es eben sein, dass es wirklich erst so einen Tagesordnungspunkt braucht, bis man wirklich über sowas reden kann. Und diese Schwellen sind vielleicht andere als wirklich in der Sprache, in medialer Aufgriff oder in sowas wie Parteikommunikation. Genau, also da muss man vielleicht schauen, dass dieselben Sachen, dieselben Measures, unterschiedliche Sachen dann wirklich so ein bisschen greifen. Aber genau.
Da würde ich Dennis total zustimmen. Und das wäre auch mein Punkt, worauf man achten muss, ist der Entstehungskontext, wie diese Beiträge, Reden und Nachrichtenbeiträge quasi entstehen. Also Parlamente sind ein sehr sichtbarer Ort für Aushandlung politischer Streitfragen, aber welche Streitfragen es dann ins Plenum schaffen, ist natürlich relativ das Ergebnis eines relativ komplexen Prozesses. Mhm. Und diese Kontextfaktoren muss man natürlich im Kopf haben, wenn man diese Diskurse analysiert. Dasselbe gilt dann natürlich für mediale Diskurse. Also was ist auf die Frontpages schafft, ne, was es in die Zeitung schafft, und mit welchem Ton Dinge berichtet werden und so. Da gibt es natürlich auch jenseits dessen, was, also unser Fokus ist häufig so eine sehr politikwissenschaftliche Warte, Gedanken auf Diskurse. Da gibt es natürlich ganz viel Literatur auch jenseits dessen, die man dann idealerweise beachtet und kennt. Aber im Grunde würde ich da voll zustimmen, dass man sich dessen bewusst sein muss, dass das nicht zufällig ist, was da gesagt wird und dass nicht jeder quasi gleichermaßen da spricht. Und das ist
Und das ist auch eine ganz besondere Form der Kommunikation, das höre ich da jetzt auch bei dir raus.
Mhm. Als letzte Ergänzung würde ich einfach auch nochmal genau ergänzend sagen, es ist einfach auch ein interdisziplinäres Feld. Und das merkt man ja auch wieder, ne? Es ist in unserem Podcast, es ist auch in unserem Podcast zu Gast, aber genau was Christoph auch meinte mit politikwissenschaftlichen, aber auch jenseits aus der kommunikationswissenschaftlichen Zugängen, aber dann auch Computer Social Science. Also wir merken, es ist halt eine genuin interdisziplinäre Betrachtungsweise und wo man sich dann halt auch fragen muss, okay, aus welcher Warte schaue ich und mit welchen genauen Datenarten habe ich es halt zu tun. Das muss man natürlich auch in einem interdisziplinären Kontext nochmal für sich wahrscheinlich verorten und vergegenwärtigen.
Was jetzt auf jeden Fall auch schon im Verlauf dieser Folge mehrfach rausgekommen ist, wir alle haben ja selbst auch schon Erfahrungen mit der Arbeit mit diesen Daten gemacht, manche mehr, manche weniger. Und ich habe beispielsweise in meiner Masterarbeit mit MIGPAL gearbeitet, aber auch schon in meiner Bachelorarbeit mit einer ganz frühen Version von Germapal. Und in beiden Fällen habe ich mir zunächst das statistisch signifikante Vokabular entsprechend einer Forschungsfrage ausgeben lassen. Danach bin ich aber dann auch immer noch qualitativ rein und habe das dann mit qualitativen Mitteln untersucht. Dennis, du arbeitest regelmäßiger und vermutlich auch wesentlich professioneller mit den Daten. Nenn uns doch mal ein Beispiel, woran du gerade sitzt oder woran du zuletzt gearbeitet hast, einfach um den HörerInnen auch nochmal ein Gefühl zu vermitteln, was man mit den Corpora einfach machen kann.
Okay, professioneller, dazu kann ich keine Aussage treffen. Genau, aber vielleicht so eine Sache anzuschneiden, das ist leider gerade noch so ein bisschen eine Work-in-Progress-Geschichte, aber ich schaue mir auch mit Kollegen, Sergeant Salimis, auch zum Beispiel eben an, das ist auch so ein bisschen so eine Vorstudie, ein bisschen, deshalb beschränken wir uns eben auf den Diskurs im Landtag des Landes Nordrhein-Westfalens. Natürlich mit den Corpora-Möglichkeiten können wir das auf die Bundesebene oder auf alle Bundesländer natürlich auch ausweiten. Und da haben wir eben zum Beispiel auch uns konkret damit auseinandersetzen wollen, okay, wie werden in dieser politischen Arena in Redebeiträgen, die sehr vorstrukturiert sind, da stellt sich ja natürlich niemand einfach aufs Parkett und lässt dann kurz seine Gedanken laufen. Da ist, wie gesagt, so ein bisschen Vorbereitung dabei. Und wie wird eben dort über türkeistämmige Personen getroffen? Das ist türkeistämmige Personen, ist jetzt auch ein bisschen aus dem Kontext gegeben, aber das könnte man natürlich auch hochskalieren. Und da geht es dann erstmal darum, okay, wie findet man diese Nennungen? Und das ist dann eben auch ein quantitativer Teil, dass man eben die versucht, diese Nennungen runterzuschneiden. Dann kann man natürlich auch mit den Methoden, die das meiner Projekt liefert, auch bestimmte Satzfragmente eben rausgeben lassen, dass man zum Beispiel zwei Sätze vor und danach dem Satz, wo dann eben auf türkeistämmige Personen sich bezogen wird, eben rausgeben lässt und das kann man dann auch qualitativ analysieren und eben versuchen dann sowas wie kritische Diskursanalyse ein bisschen dahinter zu kommen, okay, mit welchen Konstrukten werden die gerade verbunden? Es gab auch mal ein bisschen Überlegungen, inwiefern man sowas dann auch quantitativ erfassen kann. Das geht dann in sowas wie Topic Modeling rein, was natürlich auch nicht ganz so sauber funktioniert hat, aber zumindest Limitationen hat. Aber wenn es dann zum Beispiel auch darum geht, herauszufinden, in welchen Kontexten, weiteren Kontexten, jenseits dieser Fragmente hinaus, werden über diese Personen getroffen, gesprochen, sowas lässt sich dann durchaus machen. Genau, aber ich möchte auch nochmal unterstreichen, was ich super cool finde an den Corpora, dass es wirklich so eine sehr einfache und handhabbare Sache ist, die vielleicht nicht nur zwingend für quantitativ interessierte Personen interessant sind, sondern auch eben immer sehr einfache Möglichkeiten hat, das eben wieder in so ein qualitatives Methodendenken zurückzuversetzen. Man kann sich dann eben zum Beispiel das Ganze dann eben diese Kontexte als PDFs ausgeben lassen, was ich super cool finde. Genau, also ich denke, das ist sehr interessant und man kann dann auch ganz spezifische Kontexte zum Beispiel auch rausschauen. Das hat jetzt gerade ein bisschen weniger mit unserem Bezug zu tun haben. Man kann sich zum Beispiel auch sowas wie Unterbrechungen in Parlamenten rausgeben lassen. Und das finde ich, ist eine sehr interessante Subgruppe an eben Sprechbeiträgen. Und die kriegt man relativ, relativ einfach und unaufwendig zur Verfügung gestellt, was bei weitem nicht immer so der Fall ist. Genau.
Ja, oder wer applaudiert für wen? Also das kann man auch raussuchen. Und was du auch gerade angesprochen hast, also die Möglichkeiten, auch gerade für die qualitative Forschung, werden einfach dadurch auch wesentlich größer, weil wenn wir nochmal, ich suche nochmal ganz kurz, wo das jetzt war, 273 Millionen Worte, 4.341 Protokolle. Da muss man schon sehr viel Dedication haben, wenn man sich das alles rein qualitativ angucken möchte. Deswegen kann da wirklich diese statistische oder textdatenbasierte Analyse im Vorfeld eben dann auch schon die qualitative Analyse deutlich erleichtern und auch einfach neue Möglichkeiten aufmachen. Du hast jetzt aber auch gerade von einer Publikation gesprochen, Dennis, die jetzt ein Work in Progress ist. Wir werden allerdings auch in den Shownotes einen Artikel verlinken von Merve und von Christoph, der schon veröffentlicht wurde und auch sehr spannend ist. Merve, worum geht's da?
Ja, worum geht's da? Und zwar in unserem Sammelband Migrationsforschung interdisziplinär haben Christoph und ich einen Beitrag geschrieben und quasi unsere jeweiligen Wohlfühlzonen zusammengebracht. Ich mit meinen Umfragedaten und er mit den Textdaten. Und die Fragestellung, die wir da verfolgt haben, war, inwiefern die Migrations- und integrationspolitischen Einstellungen von politischen Repräsentanten sich auch im Sprachgebrauch niederschlägt. Und dafür haben wir zwei verschiedene Datenarten benutzt und haben uns einmal die GLES-Kandidatenstudie angeschaut und haben da aber auch gesagt, okay, die Kandidierendenstudie berücksichtigt eigentlich auch Personen, die es vielleicht nicht geschafft haben. Das heißt, mit dem Filter, die da Daten das zur Verfügung stellt, konnten wir dann explizit sagen, wer hat dann tatsächlich später ein Mandat inne. Und darauf aufbauend haben wir quasi dann auch im Germapal-Korpus die Legislaturperioden und den Kontext so gefiltert, dass wir quasi die Grundgesamtheiten gleich halten konnten. Einmal zu sagen, okay, das sind jetzt Kandidatinnen aus oder Parlamentarier, die 2017 eingetreten sind, und dann die Frage, inwiefern ihre Einstellung sich im Sprachgebrauch niederschlägt. Dafür hatten wir natürlich bestimmte Restriktionen, zwei Datenarten zusammenzubringen, die ja auch teilweise Sekundärdatenanalysen sind. Das heißt, die GLES-Kandidatenstudie haben wir ja nicht selbst gemacht, da haben wir auf den Datensatz zurückgegriffen. Und was wir auf jeden Fall hatten, ist halt natürlich, dass wir ja nicht explizit sagen können, welche Äußerung zu welchem Kandidaten gehört. Das heißt, oder zu welcher Kandidatin gehört. Das heißt, wir haben das dann auf der Ebene der Parteien hochaggregiert, damit wir quasi Parteienunterschiede aufmachen können. Und im Endeffekt war eines der zentralen Ziele zu sagen, wenn wir zum Beispiel sagen, es gibt eine offene oder eine geschlossene Konzeption von Migrationspolitik, also inwiefern man den Zuzug für Ausländerinnen erleichtern oder erschweren sollte, das quasi nochmal in Textdaten zu übersetzen, die bereits existierende Umfrage, also die Umfrage, die halt als geschlossene Umfrage vorhanden ist und sehr adäquat sagen kann, wie die Position ist, das nochmal in Sprachdaten zu übersetzen.
Also wie gesagt, wir verlinken den Artikel gerne unten in den Shownotes und das Lesen lohnt sich auf jeden Fall. Jetzt vielleicht dann nochmal, ich gehe mal einen Schritt zurück, aber noch ein letztes Mal einen kleinen Schritt zurück. Ich habe ja vorhin auch erzählt, ich habe in meiner Bachelorarbeit, habe ich auch mit einer ganz frühen Version von Germapal gearbeitet. Damals allerdings noch auf CQP Web, also es ist so eine webbasierte grafische Benutzeroberfläche, das waren richtig gute Zeiten. Wie arbeitet man denn heute mit den Daten? Das geht ausschließlich über A. Ist das richtig, Christoph?
Nein. CQP Web gibt es noch und ich denke, dass man unsere Daten damit nutzen kann. Mhm. Sind die aber an sich das Datenformat, in dem wir Germapal anlegen, sehr genau auf diese Art von Analysen ausgelegt. Es ist Corpus Workbench-Format und CQP Web ist eine grafische Benutzeroberfläche für das Corpus Workbench-Format. Deswegen sollte das funktionieren. Aber und das CQ-Web gibt es noch und man kann es noch benutzen. Wir im Rahmen des Qualmine-Projekts nutzen dann tatsächlich meistens das von Andreas oder Andreas Blätte gepflegte Qualmine-R-Paket. Genau. Mhm. Das einfach die ist ein skriptbasiertes Paket, das heißt, man muss so ein bisschen sich reindenken in diese Art, mit Daten zu kommunizieren über so Befehle, die man in so eine Konsole schreibt, also in so ein Textfeld schreibt, und dann kriegt man dann Ergebnisse zurück. Auch dafür gibt es durchaus grafische Unterstützung. Also Qualmine-R beinhaltet eine grafische Benutzeroberfläche. Mhm. Für viele Befehle, vielleicht nicht für alles, was man quasi skriptbasiert machen kann. Genau, es hilft, wenn man keine, wenn man so ein bisschen sich reindenkt in diese A-Programmierlogik. Das auf jeden Fall.
Ansonsten gibt es aber auch auf jeden Fall eine ganze Menge an Dokumentationen, die wir auch alle verlinken werden. Auch das A-Paket Polminer, jetzt habe ich den Wortwitz kaputt gemacht. Schrecklich. Kann man auch frei runterladen, auch den Link stellen wir dazu natürlich in die Shownotes. So, für den Schluss haben wir uns, eigentlich haben wir uns das nicht für den Schluss aufgehoben, ich dachte, wir werden uns das für den Schluss aufheben, aber es kam jetzt schon immer wieder mal zwischendurch, es ist durchgeschieden, auch was auch schon in dem O-Ton von Andreas Blätte. Germapal steht ja für die wissenschaftliche Nutzung zur freien Verfügung, das ist ja auch eines der großen Ziele von PoleMine oder von dem PoleMine Project. Wie erhalte ich denn jetzt den Zugang zu den Daten?
Ja, also wie gesagt, Germapal ist frei zugänglich, das kann man auf Zenodo runterladen. Das gleiche gilt auch für MIGPAL, ist auch frei zugänglich, weil es ja Landtagsdebatten sind. Für den MIG-Press-Korpus sind tatsächlich Restriktionen da, und da haben wir Lizenzvereinbarungen, die es ermöglichen, im Rahmen der DECIM-Forschungsgemeinschaft und Kooperationen die leichter auf die Daten zuzugreifen. Aber darüber hinaus geht es halt darum, dass wir personenbezogen halt schauen müssen, wie können wir die lizenzrechtlichen Fragen und Nutzungsrechte, die wir halt ja auch mit den Verlagen haben, für die jeweilige Person spezifisch anbieten. Sprich, eigentlich muss man das PoleMine-Team uns anschreiben und wir gucken dann, in welche Rubrik die Person fällt und inwiefern wir die Daten zur Verfügung stellen können. Zur Verfügung stellen heißt aber nicht, dass ihr ihren Download-Link bekommen würdet, sondern es ist halt lizenzrechtlich auch so geklärt, dass es quasi einen Fernzugriff auf die Daten geben muss. Daran halten wir uns natürlich auch, und solche Detailsachen, technischen Sachen muss man dann mit uns als Team klären. Aber für die DECIM-Forschungsgemeinschaft sind die Zugänge ein bisschen einfacher als für außerhalb, weil es quasi auch ein Strukturprojekt der DECIM-Forschungsgemeinschaft war, sind die Lizenzbedingungen natürlich sehr auf die Gruppen ausgerichtet.
Also wir kommen ja auch langsam jetzt zum Ende da Folge. Entsprechend möchten wir dir, Christoph, jetzt auch nochmal die Möglichkeit geben, dich mit deinen letzten Worten hier zu verewigen. Die stehen dir zur freien Verfügung. Das kann von Textdaten bis Käsetoast reichen. The floor is yours.
Oh, no pressure. Ne? vielleicht ende ich dann damit, dass ich nochmal unterstreiche, dass Germapal tatsächlich zur freien Verfügung steht, ziemlich niedrigschwellig heruntergeladen werden kann auf Zenodo. Ich bin mir sicher, das können wir auch in den Shownotes verlinken, mit einer kleinen Anleitung, wie das geht, und nochmal unterstreichen, dass man sich da, glaube ich, wirklich gerade auch mit den Lernmaterialien, die wir entwickelt haben, gut hineindenken kann. Außerdem will ich dazu einladen, dass wir Germapal als sich entwickelnde Ressource verstehen. Laura hat nochmal betont, wie groß das Korpus ist. Wir werden da immer noch, also wir nehmen an, dass wir nicht jeden einzelnen Sprecher, nicht jede einzelne Sprecherin erwischt haben, sozusagen. Das ist nicht ganz trivial bei den vielen Leuten, die im Parlament sprechen. Deswegen reagieren wir schon auch auf Fehler, die uns berichtet werden. Und wir beabsichtigen, in regelmäßigen Abständen Updates von Germapal anzubieten. Da sind wir auf die Community angewiesen. Deswegen ladet das Korpus herunter. Sagt uns, wenn euch irgendwas komisch vorkommt, dann versuchen wir, die Ressource weiterzuentwickeln.
Okay, Großartig, damit bist du hier verewigt. Nicht nur dafür, sondern auch für die gesamte Folge möchte ich mich bei dir bedanken. Danke, dass du hier warst. Danke, dass du uns deine Einblicke geteilt hast. Ebenfalls möchte ich mich eben auch bei den Co-Hosts bedanken. Danke, Laura. Danke, Merve. Und zuletzt möchte ich mich auch bei den Zuhörern bedanken. Wenn ihr Anregungen habt, erreicht ihr uns unter der Plattform, die ehemals als Twitter bekannt war, X unter @incentum. Gerne Vorschläge, Anregungen, Ideen gerne mit uns teilen. Ansonsten bedanke ich mich und wünsche euch allen noch einen schönen Tag.
Tschüss.
Tschüss.
Vielen Dank. Ciao.
Das war's mit dieser Ausgabe des Podcasts Melting Pot: Migration im Dialog. Für mehr Informationen über die Arbeit unseres Netzwerkes und für Updates zum Podcast findet ihr uns auf Twitter unter @incentum. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.